Ja, auch von mir ein ganz fettes Dankeschön ans Musikteam. Toll, danke für euer Mitnehmen, für euren tolle Musik, für euren Gesang. Große Klasse. Ja, ich möchte noch kurz beten, bevor ich dann mit der Predigt beginne. Lieber himmlischer Vater, ich danke dir für diesen Sonntagmorgen. Ich danke dir für dein Wort und ich bitte dich, lass dieses Wort in uns lebendig werden. Amen. Ja, Michael, du hast schon verheißungsvolle Worte gefunden für diese Predigt. Ich bin mal gespannt, ob ich dem gerecht werden kann. Ich steige mal so ein, dass ich mir Gedanken gemacht habe über die Situation, in der wir gerade sind, vor allen Dingen auch die Kirchen, die großen Kirchen. Und wenn wir die Nachrichten lesen und aufmerksam die Augen aufhalten und umschauen, dann merken wir, dass die Kirchen aus sehr unterschiedlichen Gründen zurzeit eine Zeit der Krisen erleben. Sie durchlaufen eine große Krise. Wir hören und lesen von massiven Kirchenaustritten, aber auch von geschlossenen Gotteshäusern, natürlich auch Corona-bedingt, und viel, viel öffentliche Kritik. Und gerade in so einer Zeit und in so einer Atmosphäre, die wir gerade erleben, ist das Reden über den Glauben und auch über unseren Glauben und über den christlichen Gott enorm schwer geworden. Und diese Situation, wie schwer es ist, über den Glauben zu sprechen oder über Gott zu sprechen, die nimmt uns eigentlich jetzt schon sofort mit in den Text. Und diesen Text, den habe ich mir gesucht sozusagen vom Thema her. Und dann habe ich nachher nochmal geguckt, was ist eigentlich für die Perikope dran? Und es war genau der Text, das hat sich ganz toll ergeben. Und dann habe ich zu Gott gesagt, hey, cool, finde ich klasse, dass wir da so zusammengekommen sind. Ich möchte das jetzt nämlich mitnehmen, und das hat der Michael schon angekündigt, nach Athen. Kurz, also in den Jahren ungefähr 50 nach Christus. In dieser Zeit war Paulus in Athen auf seiner zweiten Missionsreise. Und er war nicht in Athen, weil Gott ihn dahin befohlen hatte, sondern es hat sich einfach ergeben aufgrund der Reise. Er war unterwegs, musste ein paar Mal ausweichen, musste seine Reiseziele korrigieren und ist dann nach Athen gekommen. Und Athen war nicht irgendeine Stadt, sondern eine sehr besondere Stadt, ein Kulturzentrum und auch das Zentrum der griechischen Welt und Philosophie. Und in Athen ist Paulus unterwegs, er spricht mit den Leuten, er hält kurze Predigten auf dem Marktplatz, einfach so im Kleinen, und er wird in dem Zusammenhang dann von den führenden Philosophen zur Rede gestellt und wird aufgefordert, ganz öffentlich Rechenschaft über seinen Glauben abzulegen. Und diese sehr berühmte Rede des Paulus, die finden wir in der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 17, Verse 16 bis 34. Ich möchte sie aber verkürzt vorlesen und lese jetzt Apostelgeschichte 17, die Verse 22 bis 28. Der Einstieg ist, dass er jetzt sozusagen öffentlich aufgefordert wird, über seinen Glauben Rechenschaft abzulegen. Da trat Paulus in die Mitte des Areopags und sprach: Ihr Männer von Athen, ich sehe an allem, dass ihr recht viel Scheu vor den Göttern habt. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer besichtigte, fand ich auch einen Altar, an dem die Aufschrift stand, dem unbekannten Gott. Was ihr nun ohne es zu kennen verehrt, das verkündige ich euch. Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind, noch lässt er sich von Menschenhänden Dienst erweisen, als ob er noch etwas bedürfte, während er selbst allen Leben und Atem und alles gibt. Und er hat von einem Menschen alle Völker abstammen und sie auf dem ganzen Erdboden wohnen lassen und hat im Voraus ihre Zeiten und die Grenzen ihres Wohnens bestimmt, damit sie Gott suchten, ob sie ihn wohl spüren. und finden möchten, da er doch nicht fern ist von einem jeden von uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir, wie auch einige von euren Dichtern gesagt haben, seines Geschlechtes sind wir ja auch. Paulus führt dann noch weiter aus. Ich möchte es aber erstmal hier belassen. Diesen Auszug, den ich gerade gelesen habe und den ihr in der Gänze dann nochmal nachlesen könnt, ist die sogenannte Areopag-Rede des Paulus und sie gilt als eine der ganz zentralen Stellen der Apostelgeschichte. Autor der Apostelgeschichte ist Lukas, den wir gut aus dem Lukas-Evangelium kennen, als Autor des Lukas-Evangeliums, aus dem ja die Kerntexte auch der ganzen Weihnachtsgeschichte stammen. Und Lukas schildert hier Paulus als einen philosophisch umfassend gebildeten und rhetorisch hochbegabten Redner. Und da, wo diese Rede stattfindet, das ist nicht irgendwie so ein Marktplatz oder so ein Ort, wo man mal was erzählen kann, sondern wir befinden uns mitten in Athen, im Zentrum Athens, auf der Agora mit dem Areopag, einem der glanzvollsten Orte im Zentrum Athens. Und Areopag ist eine Doppelbezeichnung in Griechenland. Einmal bezeichnet der Areopag diesen Hügel, wo auch heute noch die Akropolis zu sehen ist, die ja noch überlebt hat, die Jahrtausende. Aber der Areopag, und das vermuten die meisten Ausleger dieses Textes, ist gleichzeitig auch ein sehr wichtiges Gebäude, ein herrschaftliches Gebäude, ist nämlich ein Gerichtsgebäude. Und dieses Gericht ist für alle schweren Fälle zuständig, aber in diesem Gericht ist auch die Tempelverwaltung ansässig. Das heißt, dieses Gericht ist auch für alle Religionsfragen zuständig. Und Paulus ist jetzt hier nicht jemand, der mal eben so ein bisschen was von sich erzählen kann, wie so ein Zeugnis, was er gibt, sondern im Grunde ist er aufgefordert, vor diesem Gericht, und wir haben hier eine Gerichtssituation, Rechenschaft abzugeben von seinem Glauben. Das heißt, wir haben hier fast so eine juristische Situation. Und die Leser dieser Apostelgeschichte und die Art und Weise, wie Lukas das schildert, hier diese Rede und den Kontext der Rede, die hören dann nicht nur raus, was wir jetzt gerade gehört haben, sondern sie hören viel, viel mehr heraus. Denn die ganze Art, wie dieser Text aufgebaut ist und auch die ganze Art, wie Paulus hier argumentiert und spricht, erinnert einen sehr, sehr an einen sehr, sehr großen Philosophen Griechenlands, an Sokrates. Der Philosoph Sokrates war 450 Jahre vorher in einer sehr ähnlichen Situation. Auch er war, sage ich mal, geistlich, philosophisch, theologisch weit unterwegs und hat viele Dinge in Frage gestellt. Und er wurde dann auch aufgefordert, ähnlich wie Paulus hier, Rede und Antwort zu stellen. Und das Ergebnis, das wissen vielleicht einige von euch, das Ergebnis war, dass Sokrates in diesem Verfahren zum Tode verurteilt worden ist. Und die Anklage war, dass er Götter propagiert hat, Götter gehuldigt hat, die nicht zu den Göttern Griechenlands gehörten. Das heißt, es ist keine easy Situation, in der Paulus hier ist, sondern für alle antiken Leser und für Paulus selber, der ja philosophisch bewandert ist, ist klar, ich stehe hier im Grunde wirklich vor einem Gericht und das kann Folgen haben für mich, ernste Folgen, was hier rauskommt. Sokrates ging es, und genau da dockt auch Paulus wieder an, Sokrates ging es um eine innere Wahrheitssuche, die letztlich über einen gelehrten Disput zur öffentlichen Rechtfertigung führt. Für Sokrates ein tödlicher Prozess, für Paulus auf jeden Fall herausfordernd, aber Paulus bezieht durchaus immer wieder Rückschlüsse auf diese Geschichte. Und vielen Zuhörern damals des Paulus war all das bekannt. Die haben das auch rausgehört. Das Fazit des Paulus, das Fazit seiner Rede, seiner Rechtfertigung oder wie man in der Theologie sagt, auch Apologetik, seine Rechtfertigung des Glaubens ist, Gott ist einzig, er hat den Kosmos erschaffen und sich in Natur und Geschichte offenbart. Und damit knüpft Paulus, und das hören viele Griechen nicht mehr raus, damit knüpft Paulus explizit an mehrere Stellen im Alten Testament an. Und eine zentrale Stelle, wo das eben auch rauskommt, das ist der Vers 24, den ich eben vorgelesen habe, der bezieht sich ganz direkt auf den Propheten Jesaja, Jesaja 42, Vers 5. Und bei Jesaja heißt es dann so, er, also Gott, der den Himmel geschaffen und ihn gefestigt hat, der die Erde und die Dinge auf ihr gefügt hat und dem Volk Atem gibt und Lebensgeist denen, die auf ihr wandeln. Gott, der das Leben schafft und der dem Volk Atem gibt und Lebensgeist denen, die auf ihr wandeln. Das ist Paulus Fazit, das bringt seine ganze Botschaft auf einen zentralen Punkt. Gott, der Schöpfer, wirkt, indem er Leben spendet und erhält. Und wie macht er das? Durch Atem und Lebensgeist. Atem, brauchen wir gar nicht drüber reden, tun wir ja alle, sonst wären wir nicht hier. Wenn wir nicht atmen würden, wären wir tot. Trotzdem fand ich es interessant, mal nachzugucken. Ne? Man googelt das dann immer sehr schön und ich zitiere hier einfach. Ich habe mal gefragt, was passiert eigentlich, wenn wir atmen? Ist ja normal, aber ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht, ehrlich gesagt. Beim Atmen strömt die Luft durch den Mund oder durch die Nase in den Körper. Normal. Dabei wird die Luft zunächst durch Härchen der Nase und durch Schleimhäute gereinigt, angefeuchtet und gewärmt. Anschließend gelangt die Atemluft über den Rachenraum vorbei an Kehlkopf und Stimmlippen in die Luftröhre. Die Luftröhre verzweigt sich in die beiden Äste der Bronchien, die sich immer weiter als Bronchiolen verzweigen. In der Luftröhre wird die Luft noch einmal durch kleine Flimmerhärchen gereinigt. Am Ende befinden sich die Lungenbläschen in der Lunge, durch deren dünne Membran Sauerstoff in die Blutgefäße übertritt und auf umgekehrten Wege Kohlenstoff aus dem Blut über die Alveolarluft in die Luft abgegeben wird. Ganz schön komplex. Das tun wir, das passiert die ganze Zeit, wenn wir atmen. Die leitenden Atemwege von Nase, Mund und Rachen, Luftröhre und Bronchien bis hin zu den Bronchiolen bilden, interessantes Wort jetzt, den anatomischen Totraum. Anatomischer Totraum. Da sie zwar belüftet werden, dort aber kein Gasaustausch stattfindet. Und jetzt, letzte Info, dann könnt ihr es auch wieder vergessen. In einem Atemzug atmet ein Erwachsener etwa 0,5 Liter ein. Eine ganze Menge. Halber Liter. In einem Atemzug. Atmung ist geradezu in aller Munde zurzeit und es gibt viele schlaue Bücher mittlerweile, die auch aktuell wieder zum Thema Atmen und Atemtechniken und Atemtherapien und so weiter im Umlauf sind. Und das hat durchaus auch Gründe, auch vernünftige Gründe, denn die Atmung ist natürlich lebenswichtig, aber darüber hinaus reagiert Atmung empfindlich und unmittelbar auf psychische und physische Veränderungen. Zugleich ist sie die einzige Körperfunktion, die auch willentlich gesteuert werden kann, obwohl sie ununterbrochen, unwillkürlich abläuft. Es sei denn, man ist krank und hat da Störungen, was dann auch zu Atemstillstand und so weiter. Das kennt ihr vielleicht auch aus eurem Umkreis, wenn Menschen dann nachts Atemmasken zum Beispiel tragen müssen. Einflusst die Atembewegung die Herzfunktion und den Blutkreislauf, Sauerstoffversorgung, Kohlendioxidspiegel, Ionenkonzentration und damit den Stoffwechsel und Atmung beeinflusst über das Zentralnervensystem die Bewusstseinsvorgänge des Menschen und damit sein Empfindungs- und Gefühlsleben. Das kennt ihr auch, wenn man plötzlich erschreckt ist oder schockiert ist, dann stockt einem der Atem. Wir haben das manchmal an der Sprache so drin. Oder wenn man aufgeregt ist, dann hyperventiliert man und so weiter und so weiter. Atmung ist ein ganz interessantes System. Ich hatte eben schon mal den anatomischen Totraum benannt und der soll uns jetzt gedanklich weiter begleiten. Denn dieser anatomische Totraum, also Nase, Mund, Kehle, Bronchien, dieser Bereich, dieser körperliche Bereich ist in der Bibel und vor allem im Alten Testament von zentraler Bedeutung. Das vermuten wir gar nicht, aber gerade das Alte Testament nimmt ganz stark Bezüge auf unseren Körper, auf den menschlichen Körper. Und im Biblischen, im Hebräischen gibt es den Begriff für diesen anatomischen Totraum, der heißt Nefesh, Nefesh. Stumpf übersetzt ist Nefesh erstmal die Kehle, meint aber genau diesen anatomischen Totraum, den ich gerade beschrieben habe. Wenn man dann aber den Kontext sich genauer anguckt und im Alten Testament kommt dieser Begriff Nefesh über 700 Mal vor, also ein ganz wichtiger Begriff, dann wird der Begriff Nefesh, Kehle oder Atmungsorgane viel, viel weiter gefasst, nämlich er steht letztlich ganz umfassend für das Leben und die Seele. Nefesh, Atmung, ist biblisch gesehen entsprechend das Leben und die Seele. Und das können wir schon nur als ein Beispiel ganz am Anfang in der Bibel lesen, im 1. Mose 2, Vers 7, Schöpfungsbericht. Da heißt es, und ich lese das jetzt mal so, wie das Hebräische sozusagen auch übersetzt werden sollte. Jahwe, Gott, gestaltete den Menschen aus Staub und Ackerboden und blies in seine Nase Lebensodem. So wurde der Mensch eine lebendige Nefesh. Also Lebensodem, und da sind wir wieder bei Paulus auch, denn das war so der Bezugspunkt, den Paulus als sein Fazit dieser Areopagrede, ne? Lebensodem von Gott führt zu einer lebendigen Nefesh, einer Seele. Nefesh wird im Alten Testament zum Synonym für das Leben schlechthin, verdeutlicht die ganzheitliche Sicht der Bibel. Im biblischen Denken, und das ist ganz anders als im griechischen Denken bei den Philosophen, im biblischen Denken sind Körper, Geist und Seele ganz untrennbar miteinander verbunden. Der Mensch fällt nicht auseinander zwischen intellektuell und geistig, sondern alles gehört im biblischen Denken zusammen. Und diese Zusammengehörigkeit von Körper, Geist und Seele, die drückt sich auch aus, nach draußen aus, und zwar akustisch. Und zwar dann, wenn Menschen in Jubel ausbrechen. Bis heute ist es in orientalischen Ländern üblich, dass die versammelte Hochzeitsgesellschaft beim Empfang der Braut in trällerndes Freudenjubel ausbricht. Es ist so ein bisschen, als wenn man sich so vor den Kehlkopf haut, ganz hoch trällern. Es gibt auch Abbildungen aus der Antike, wo man das sehen kann, wie sie sich auf den Kehlkopf klopfen, um diese trällernden Geräusche zu produzieren. Und das war schon zu biblischen Zeiten so, dass durchdringende Trällern und Jubeln, und da gehört übrigens auch ganz witzig das Jodeln, ne, Bayern und so weiter, das Jodeln gehört da eigentlich auch rein sprachlich, Jodeln. Das heißt im Hebräischen, als hebräischer Begriff, das Hallel. Das Hallel ist der Jubelgesang, das Jubeln. Und jetzt weiterentwickelt, wenn ich jemanden zum Jubeln auffordere, dann heißt das Hallelu. Und jetzt kommt der nächste Begriff, wenn ich für Gott jubel, und das macht unser Musikteam seit geraumer Zeit für uns, wenn ich für Gott jubel, dann ist es das Halleluja. Das heißt, Seele, Atmung, Gesang, Lobpreis ist gedanklich ein Thema und entäußert sich im Halleluja vor Gott, im Hallel, im Jubel- und Freudengesang. Schöne Gedanken. Uns hält seit 2 Jahren nun mal die Corona-Pandemie in Atem oder außer Atem, wie wir wollen. Kein Tag ohne Corona. Und ich glaube, die meisten von uns sind ziemlich genervt. Ich nehme mich damit rein. Wir hoffen sehr, dass es bald ein Ende hat. Corona in aller Munde. Und trotzdem habe ich gedacht, wir nehmen uns die Zeit, jetzt auch nochmal darüber nachzudenken, was Corona eigentlich ist und vielleicht auch, was es bedeutet. Das Fachwort für das Coronavirus ist SARS-CoV-2 oder COV2, Auslöser für die Krankheit Covid-19. Das Virus vermehrt sich zunächst in Nase und Rachen. Unser Immunsystem reagiert, indem Fresszellen losgeschickt werden, um die unerwünschten Eindringlinge zu vernichten. Die Reaktion des Immunsystems bekommen wir zum Beispiel als Husten, Halsschmerzen oder auch Fieber zu spüren. Wenn es die Fresszellen nicht schaffen, das Virus sofort zu eliminieren, können sich die Viren weiter ausbreiten und schließlich in die unteren Atemwege wandern. Unterdessen läuft das Immunsystem auf Hochtouren, die erweiterte Immunabwehr wird aktiviert und schüttet Dutzende Enzyme aus. Durch manche Enzyme reagiert der Körper mit steigendem Fieber, durch andere werden neben den Viren auch die Zellen der Lunge zerstört. Beides kann zum Tode führen. Im Kontext meiner Gedanken und meiner Predigt ist interessant, dass sich Corona genau auf den anatomischen Todraum der biblisch-hebräischen Nefesh auf die Kehle auswirkt. Das biblische Synonym des Lebens wird durch Corona tödlich bedroht. Unser Jubel und unser Halleluja sind zum Schweigen gezwungen. Und das bedrückt unsere Seelen. Ich komme zum Schluss. Ein Eingangsgedanke war, wie können wir über Gott reden? Wie können wir über unseren Glauben reden? Und ich möchte es jetzt erweitern. Wie können wir über Gott reden in Zeiten von Corona? Ich denke, dass wir hier von Paulus in Athen lernen können, indem wir unsere Augen offen halten und wahrnehmen, was unsere Mitmenschen bewegt und bedrückt. Machen wir uns nichts vor. Wir sind Teil dieser Gesellschaft und teilen dadurch auch ihre Ängste, Sorgen und Empfindungen. Vom Glauben reden heißt nicht, anderen die Welt erklären zu müssen. An vielen Punkten, so geht es mir zumindest, haben wir genauso wenig Ideen wie unsere Mitmenschen. Aber wir dürfen von unserer Hoffnung weitersagen, davon, dass wir unser Leben zu Gott orientieren, der für das Leben steht. Gott, der Leben verursacht und erhält. Gott, dem ich nicht egal bin, sondern der an Beziehung zu mir interessiert ist und mich liebt. Paulus hat in der Areopagrede es folgendermaßen formuliert, und ich lese jetzt Apostelgeschichte 17, die Verse 27 und 28a, mal in der Guten Nachricht-Übersetzung. Eben, das war die Übersetzung aus der Züricher Bibel. Und da steht Folgendes: Er wollte, dass die Menschen ihn suchen und bemühen, ihn zu finden. Er ist jedem von uns nahe, denn durch ihn leben, handeln und sind wir. Und ich glaube, das ist auch zu Corona-Zeiten der Fall. Bei alledem steht vor dem Reden über Gott das Reden mit Gott, das Gebet. Beziehung lebt von der Auseinandersetzung und vom gemeinsamen Austausch. Das gilt auch für die Gottesbeziehung. Deswegen dürfen wir mit unseren Fragen, Nöten und Freuden uns austauschen mit Gott. all diese Dinge mit Gott teilen, in Gedanken oder auch in Worten. Und dieser Dialog mit Gott, der darf, sollte, kann uns so natürlich werden wie unser Atem. Die mittelalterliche Mystikerin Hildegard von Bingen hat es mal so auf den Punkt gebracht. Sie hat gesagt: Mein Atem ist mein Gebet. Und so gesehen ist es schon eine große Sache, dass es am Anfang der Schöpfung in der Bibel heißt, dass Gott selbst dem Menschen seinen Odem einhaucht. Odem, Atem, Lebenshauch. Wir atmen Gott seinen Odem. Atmen wir ein. Wir atmen Gott, so Entschuldigung, seinen Odem atmen wir ein und aus und beten. Amen.